Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Medizinische Geräte sollten in der einheimischen Industrie hergestellt werden. Laut Präsident Jokowi, im nächsten Jahr wird der Tourismus boomen. Die Regierung bereitet sich auf das Ziel von 10.000 PCR-Tests an einem Tag vor. Die Umverteilung der Finanzhilfe für den Tourismus und kreativen Wirtschaftssektor. Die Krankenhausrehabilitation zur Überwindung von Corona in Zentral Sulawesi. Die Entwicklung des Tourismusdorfes am Tobasee wird im Juli beginnen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo zielt darauf ab, dass alle medizinischen Geräte, medizinischen Hilfsmittel und Vitamine für den inländischen Bedarf von der Industrie des Landes hergestellt werden. Dies sagte der Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Mittwoch, den 15. April, vom Merdeka Palace in Jakarta aus nach einem virtuellen geschlossenen Treffen im Zusammenhang mit der Optimierung der einheimischen Industrie im Umgang mit COVID-19 unter der Leitung von Präsident Joko Widodo. Dabei forderte der Präsident auch die einheimischen Unternehmen auf, sich auf die Entwicklung der Industrie medizinischer Geräte, Medikamente und Vitamine zu konzentrieren. Agus verfolgt, dass die Regierung derzeit die Verwendung von originalen modernen Medikamente Indonesiens oder gekürzt OMAN einer Arztergänzung, die zu 100% aus Rohstoffen durch einen Kräuterprozess besteht, fördert. Der Präsident betonte auch, dass die Industrie die Möglichkeiten prüfen sollten, die unter den schwierigen Bedingungen genauer entwickelt werden könnten. Präsident Joko Widodo schätzt, dass der Tourismussektor im Jahr 2021 nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus COVID-19 einen Boom erleben wird. Präsident Joko Widodo sagte in einer begrenzten Sitzung im Rahmen einer virtuellen Konferenz zum Thema COVID-19 Wirkungsminderung für den Tourismus- und Kreativwirtschaftssektor im Merdeka Palace in Jakarta am Donnerstag voraus. Dass im Jahr 2021 jeder herauskommen und jeder die Schönheit genießen möchte, besonders nachdem sie mehr zu Hause bleiben müssen, um die Ausbreitung von Corona-Ausbrüchen in den vergangenen Monaten zu unterdrücken. Deshalb rief Präsident die Unternehmer aus der Tourismusbranche auf, optimistisch zu bleiben. Laut dem Präsidenten muss der Boom im Tourismussektor gut vorbereitet und genutzt werden. möchte sicherstellen, dass die Verteilung der wirtschaftlichen Impulse für die Unternehmen im Tourismussektor gut verläuft, damit sie überleben und keine massiven Entlassungen vornehmen können. Der Regierungssprecher, eingesetzt für Covid-19, Ahmad Yuryanto, sagte, man ziele auf die Untersuchung des Coronavirus Covid-19 ab, um eine polymerase Kettenreaktion PCR für Tests von bis zu 10.000 pro Tag zu verwenden, um die Handhabung der Ausbreitung des Coronavirus zu beschleunigen. Dies sagte Yuryanto am Mittwoch, den 15. April. Bei einer Pressekonferenz in der Nationalen Behörde zur Milderung der Katastrophen BNPB in Jakarta. Fuhr fort, Indonesien müsse das Ziel von 10.000 PCR-Tests pro Tag durch die Aktivierung von 78 Laboratorien erreichen. Zur Unterstützung dieses Ziels sagte Yuryanto, dass 150.000 Reagenzien für den PCR-Test importiert wurden. Die Reagenzien wurden später an jedes Labor verteilt, das für den Covid-19-Test mit der Regierung zusammenarbeitet. Yuryanto fuhrfort, dass es notwendig sei, die Arbeitskräfte zu erhöhen und die Lieferung von Proben an die Labors zu beschleunigen. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat ein Budget von 500 Milliarden Rupiah neu zugewiesen, um den Tourismussektor und die Kreativwirtschaft in der Notsituation von Covid-19 zu retten. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Wisnu Tama Kusubandio, erklärte nach einem begrenzten Treffen per Videokonferenz unter Vorsitz vom Präsidenten Joko Widodo am Donnerstag, dem 16. April in Jakarta, das Tourismus- und Kreativwirtschaftsministerium werde sich intensiv mit dem Finanzministerium abstimmen, um diesen Sektoren verschiedene Hilfe zu leisten. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau setzt sich weiterhin für die Sanierung von 2 Krankenhäusern in Zentral-Sulawesi ein. Die Sanierung der Krankenhäuser ist ein Teil des Rehabilitations- und Wiederaufbauprogramms nach dem Erdbeben. Es zählt auch darauf ab, ein Überweisungskrankenhaus zur Behandlung des Covid-19-Ausbruchs zu entwickeln. Minister Basuki Hadi Mulyono erklärte am Donnerstag, dem 16. April, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, dass der Umgang nach Katastrophen in Zentral Sulawesi, die Phasen wie die Notfallmaßnahmen, die Rehabilitation und den Wiederaufbau umfasste. Der Ansatz besteht darin, besser neu zu erstellen und nicht nur mit derselben Sicherheitsanfälligkeit zu erstellen. Minister Basuki Hadi Mulyono sagte weiter, der Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen erfolgt unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit Covid-19, nämlich der Wahrung der physischen und sozialen Distanz. Die Sanierung dieser Gesundheitseinrichtung zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung der Gemeinde inmitten der Covid-19-Pandemie zu erleichtern, bei der diese beiden Krankenhäuser zu Corona-Überweisungskrankenhäusern in Zentral-Sulawesi werden. Der Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, forderte die Entwicklung der Tourismusdörfer am Tobase, die im kommenden Juli beginnen soll. Minister Luhut Panjaitan sagte in einer schriftlichen Erklärung am Donnerstag, dem 16. April in Jakarta, dass die Aufgaben auf die zuständigen Ministerien oder Institutionen aufteilen werde, damit es die Integrationsschritte geben würde. Es sind 10 Tourismusdörfer im Tobase geplant. 3 Dörfer befinden sich im Bezirk Humbang, Hasundutan, 4 Dörfer im Bezirk Toba und 3 Dörfer im Bezirk Nord Tapanuli. Es gibt verschiedene Infrastrukturen, die angegangen werden müssen, darunter die Verbesserung des Straßenzugangs in 7 Dörfern, die Bereitstellung von sauberem Wasser in 5 Dörfern, die Schulung der Arbeitskräfte in 3 Dörfern und die Reparatur traditioneller Häuser in 2 Dörfern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.183 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.337 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.786 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch, bei einer Temperatur von 29 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, unser Kommentar behandelt heute das Thema Vorbereitung auf COVID-19 der zweiten Stufe, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Wuhan ist im letzten Februar wieder eröffnet worden, bis die Verbreitung vom neuen Virus als Null-Prozent erklärt wurde. Tatsächlich gab es am 12. April in China 108 neue Fälle. Sogar kamen drei Menschen in Jia City, Hinan China, ums Leben. Ähnliche Tatsache ereignete sich auch in Südkorea. Nachdem Südkorea die Infektionsrate mit massiven Tests kontrolliert hatte, spurten am 13. April 116 Menschen, die schon geheilt wurden, wieder Symptome des COVID-19-Angriffs. Es gibt 25 neue Fälle. Singapur, das vorher in der Lage war, die geringste Infektionsrate im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern zu unterdrücken, steht nun vor hohem Anstieg des Infektionspotenzials. Es gibt einige Faktoren, die aus den Fällen von China, Südkorea und Singapur untersucht werden können. China erhielt einige neue Fälle von Coronavirus-Infektionen, nachdem Wuhan als offene Stadt deklariert worden ist. Und viele Migranten von außerhalb Chinas sind gekommen, die in der Tat durch das Virus schon infiziert und ohne Symptome sind. Wenn also ein Land schon den Höhepunkt des ersten Corona-Angriffs erreicht und eine lange Pause hat, entsteht dann der zweite Angriffswelle. Diki Budiawan, einem indonesischen Epidemiologen und Doktoran an der Griffith University Australia, zufolge ereignete sich die zweite Welle des Coronavirus, wenn eine Region den Höhepunkt des Coronavirus-Drucks erreicht hat und dann eine Reduzierung passiert. Nach einer Reduzierungsphase der Infektionsausbreitungsanzahl ereignet sich wieder den Anstieg. Für den zweiten Anstieg passiert es mit einer Rate von 3-10% der Bevölkerung. 90% ist die Bevölkerung, die zuvor noch nicht infiziert sind. Wenn wir uns also darauf beziehen, können wir die Situation jedes Landes untersuchen. Durchschnittlich ist das Land noch nicht fertig, vor dem Höhepunkt des COVID-19-Angriffs zu bestehen. Danach muss es sich auf den zweiten Angriff vorbereiten. Da der Weg zur Bekämpfung dieses Virus aufgrund des Potenzials des Angriffs und sogar bis zur zweiten Welle noch lang ist, sollte die internationale Welt natürlich die Bemühungen zur Entdeckung von Impfstoffen unterstützen. Dies wird weiterhin von mehreren Ländern durchgeführt. Wir hoffen, dass mit dem Impfstoff es keine viele Opfer wegen des Coronavirus geben könnte. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. April. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 17. April 1941. An dem sich das Jugoslawische Königreich Deutschland gegenüber ergab. Der Prinz von Jugoslawien, Paul musste im Zweiten Weltkrieg ein Kooperationsabkommen mit der deutsch-italienisch-japanischen Achse unterzeichnen. Aber antideutsche serbische Offiziere revoltierten und stürzten die Herrschaft von Prinz Paul. Hitler war wütend und griff Jugoslawien an. Der Balkan fiel am 17. April 1941 schnell, da sich viele nicht-serbische Volksgruppen den Angreifern anschlossen. Nach der Eroberung des Landes teilte Hitler das Land unter der Besatzung von Poros und dem lokalen Marionettenregime. Wir kommen nun zu den Ereignissen vom 17. April 1960, an dem die indonesisch-islamische Studentenbewegung gegründet wurde. Die Islamische Studentenbewegung Indonesiens, PMII, ist eine Bewegung, die weiterhin danach strebt, Indonesien in Zukunft besser zu machen. Die PMII wurde am 17. April 1960 in Surabaya vor dem Hintergrund der politischen Lage in den 1960er Jahren gegründet, die Studenten aufforderte, das sozialpolitische Leben in Indonesien mitzufärben. Die Gründung der PMII wurde von den Jugendlichen der erstgrößten islamischen Organisation Nahdlatul Ulama initiiert. Zu den Gründern gehörten Mahbub Junaidi und Subhan Z.A., ein legendärer Journalist und Politiker. Die Bewegung der Indonesian Islamischen Studenten wurde gegründet, weil sie eine Notwendigkeit wurde, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Die Gründung der Islamischen Studentenbewegung Indonesiens begann mit dem großen Wunsch der Studenten von Nahdlatul Ulama, eine Studentenorganisation mit der Ideologie, genannt Ahlus Sunnah Wal Jamaah, zu gründen. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 17. April 1975, an dem die Roten Khmer Truppen Phnom Penh besetzten. Am 17. April 1975 kam die Rote Khmer Armee unter der Führung von Pol Pot in die Stadt Phnom Penh. Die Roten Khmer eroberten Phnom Penh, stützten das pro-amerikanische Regierungsregime und gründeten eine neue Regierung, die Volksrepublik Kambodscha. Als neuer Führer des Landes begann Pol Pot damit, das Land nach seiner Vision einer Farmutopie zu verändern. Die Städte leerten sich, Fabriken und Schulen schlossen sich. Die Roten Khmer schaffen Geld und Privateigentumrechte ab. Jeder, den man für einen Intellektuellen hielt, zu denen gehörte auch jeder, der eine fremde Sprache sprechen konnte, wurde getötet. Professionelle Arbeiter wurden ebenfalls getötet. Nicht nur dies, jeder, der Brillen, Uhren oder die neueste Technologie zu dieser Zeit besaß, könnte. Nicht nur dies, jeder, der Brillen, Uhren oder die neueste Technologie zu dieser Zeit besaß, konnte nicht vor dem Tod flüchten. Unter diesen Gräueln wurden Millionen verarmter Kambodschaner gezwungen, in Kolchosen auf dem Land zu arbeiten. Zwischen 1975 bis 1978 starben schätzungsweise 2 Millionen Kambodschaner aufgrund von Gräueltaten, Zwangsarbeit und Hungersnot. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan. Kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih, kau beri udara untuk nafasku. Kau beri warna bagi kelabu jiwa. Putiran hujan mengusik impian semu. Kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau singkap tirai kabut di hatiku. Kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. Sebersih isyarat di matamu. Kasih, kau sibak sepi di sanubariku. Kau bawa deku berlari dalam asmara yang menjambah bahagia.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Benennung von landwirtschaftlichen Botschaftern. Das Landwirtschaftsministerium benannte am Montag, den 13. April dieses Jahres, 67 junge landwirtschaftliche Botschafter und Modelllandwirte aus einigen Provinzen, die an der Verbesserung der landwirtschaftlichen Tätigkeit mitwirken sollen. Der indonesische Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo verfolgte am 13. April virtuell die Ernennungszeremonie im Landwirtschaftsministerium in Jakarta. Er sagte während der Zeremonie, Indonesien wie auch andere Länder seien von der Covid-19-Pandemie und der Agrarsektor sei jetzt besonders gefordert, den Nahrungsmittelbedarf zu decken. Syahrul Yasin Limpo fügte hinzu, je länger die Covid-19-Pandemie dauere,
desto mehr Menschen sind auf die landwirtschaftliche Produktion angewiesen. Deshalb sei dies auch eine gute Gelegenheit, eine effektive, effiziente und transparente landwirtschaftliche Produktion voranzutreiben. Dies könne durch moderne Landwirte gesehen. 59 Landwirte im Alter zwischen 19 und 39 Jahren wurden zu landwirtschaftlichen Botschaften und 8 Landwirte im Alter von über 39 Jahren wurden zu Modelllandwirten ernannt. Und die herausragenden Bauernbotschafter bestehen aus 8 Landwirten im Alter über 39 Jahren. Diese Botschafter kommen aus verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen wie Getreideanbau, Plantagewirtschaft, Viehzucht und Gartenbau. Zusätzlich gibt es auch landwirtschaftliche Berater, die Landwirte unterstützen und landwirtschaftliche Innovationen und Informationstechnologien transferieren und damit zum Erfolg der Bauern beitragen. Bei der gleichen Gelegenheit erklärte der Leiter der Behörde für landwirtschaftliche Arbeitskräfte und Entwicklung, Dedi Nurshamsi, die Benennung der landwirtschaftlichen Botschafter Ziele auf eine schnellere Regeneration der Landwirte ab, indem die Rolle der jungen Generation bei der Entwicklung und Förderung des Agrarsektors für mehr Perspektiven und Exportmöglichkeiten gestärkt werde. Daher sei er der Ansicht, dass junge Landwirte in der Lage sein müssen, zur Ernennung der landwirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Er betonte, dass diese Botschafter andere junge Leute ermutigen sollten, am landwirtschaftlichen Unternehmertum teilzunehmen. Darüber hinaus konnten die Botschafter die Interessen ihrer Gemeinden besser und die Programme des Landwirtschaftsministeriums schneller umgesetzt werden. Dedi Nurshamsi fügte hinzu, inmitten des Covid-19-Ausbruchs stehe die Landwirtschaft an vordersten Front, da sie eine wichtige Rolle bei der Deckung des Nahrungsmittelbedarfs der Bevölkerung spiele. Gesunde landwirtschaftliche Produkte trugen zur Immunisierung und Gesunderhaltung des Körpers bei. Die Covid-19-Pandemie bedeutet auch eine Chance für die Landwirtschaft, die von den jungen Unternehmen genutzt werden könnten. Hier denke er vor allem an die Online-Vermarktung von frischem Gemüse, Obst, Milch, Eier, Nüsse und Ähnlichem als Produkte, die reich an Vitaminen und Proteinen seien. Bei dieser Gelegenheit wurde Sandi Oktasusila zum Leiter des Managements des Forums für die landwirtschaftlichen Botschafter und Modelllandwirte ernannt. Das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien stellen wir Ihnen die portugiesische Burg in Jepara in Zentraljava vor. So bleiben Sie bei uns in Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, die portugiesische Burg ist eine von den historischen Haupttouristenattraktionen in Jepara. Sie befindet sich in Banyumanisdorf, Distrikt Donorojo, Jepara, Zentraljava. In geografischer Hinsicht sieht diese Burg sehr strategisch und zum militärischen Vorteil aus. Zumal dort in der Vergangenheit Kanonen mit einer Auswurfkraft von 2 bis 3 Kilometer standen. Diese Burg wurde im Jahr 1923 auf einem Hügel an der Küste gebaut. Genau davor liegt die Mandalika-Insel und damit stand die Meerenge unter der Kontrolle der Burg. Dies betraf die Schifffahrt von Jepara aus nach Ostindonesien und umgekehrt.
zu hören, diese Burg ist zurzeit nur eine zerstörte, viereckige Mauer auf dem Hügel. Innerhalb der Burg ist nur ein leeres Feld mit mehreren Bäumen, unter die normalerweise Besucher in den Schatten gehen, vorhanden. Darüber hinaus gibt es einige Kanonennachbildungen, die im Norden und Osten dieser Burg stehen. Von dort aus können Besucher die Ansicht der schönen und exotischen Mandalika-Insel betrachten. Liebe Zuhörer, zu dieser Burg zu gelangen, sollten Sie mit Ihrem eigenen Verkehrsmittel fahren. Denn man kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Die Eintrittskarte ist recht günstig, nur 5.000 Rupiah. Sie können außer dem Panorama dieses Strandes in der portugiesischen Burg auch die Meereswellen genießen. In der Umgebung stehen viele Imbissstände mit verschiedenen Menüs und zu günstigem Preis zur Verfügung. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit der portugiesischen Burg in Jepara, Central Java. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Jatuh cinta kita. Bukan ku tanpa alasan.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über den kreativen Wettbewerb der Beiträge von der Universität Gajah Mada über Erfahrungen zum Zuhausebleiben. Einer der Maßnahmen, die zur Verringerung der Ausbreitung vom Coronavirus durchgeführt wird, ist die Reduzierung der Aktivitäten außer Haus. Man kann mehrere Aktivitäten zu Hause auf Indonesisch sogenannte di rumah aja oder zu Hause bleiben machen. Deshalb hat die Universität Gajah Mada oder UGM Yogyakarta einen Wettbewerb des kreativen Beitrags mit dem Thema di rumah aja zu Hause bleiben abgehalten. Daran konnten sich nicht nur Personen von der akademischen Gemeinde der UGM, sondern auch aus der Öffentlichkeit beteiligen. Bei diesem Wettbewerb können sowohl die akademische Gemeinde als auch Privatpersonen ihre verschiedenen Erfahrungen über das Zuhausebleiben während der COVID-19-Pandemie senden. Sie können auch ihren gesunden Lebensstil zu Hause teilen, wie zum Beispiel Sonnenbaden, zu Hause Sport treiben, Hände waschen, gesundes Essen haben und so weiter. Der Abteilungsleiter für Beziehungen zur Öffentlichkeit und Protokoll UGM, Eva Ariani, sagte, dass dieser Wettbewerb darauf abziele, die Freizeit zu erfüllen und die Langeweile wegen der körperlichen Distanzierung zu lindern. Außerdem könne dieser Wettbewerb die Kreativität herausfordern, die Kenntnisse über COVID-19 verstärken und als Beispiel in der Öffentlichkeit wirken. Der kreative Beiträge-Wettbewerb wird in 4 Kategorien geteilt, nämlich in Schreibbeiträge, Meme, Blogs und Post. Darüber hinaus wird auch der gesunde Lebensstil während der Aktion zu Hause bleiben mit einer eigenen Version in Form von Bildern oder Videos durchgeführt. Dieser Wettbewerb wird mit vielen Millionen Rupiah ausgeschrieben. Detaillierte Bedingungen und Infos für diesen kreativen Beiträge-Wettbewerb können über das Instagram-Konto UGM @ugm.yogyakarta und Facebook-Konto der Universität Gajah Mada erworben werden. Dan
das Datei hochladen der Kategorien Schreibbeiträge, Poster, Meme und Vlog endet am 30. April 2020. Außerdem war die Deadline für den gesunden Lebensstil Wettbewerb am 15. April 2020. Die Gewinner in jeder Kategorie werden auf Instagram Stories, Facebook und DM angekündigt. Diese Aktivität kann außer Langeweile lindern, auch die Kreativität entwickeln, zum Erfahrungsaustausch und zur Ermutigung während der Coronavirus-Pandemie führen. Außerdem kann man einen guten Preis bei diesem Wettbewerb gewinnen. Das war dies und das. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Jangan kau sakiti aku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.